Lukas Kapitel 6, Verse 37 bis Vers 42. Hört auf Gottes Wort und richtet nicht, spricht Jesus, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will dir den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Soweit die Lesung aus Gottes Wort. Lasst uns noch einmal beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für dein Wort und wir wissen, dass es an uns nichts ausrichten wird, es sei denn, du gibst uns deinen Heiligen Geist. Und darum beten wir heute Morgen, dass du durch dein Wort in unsere Herzen reinleuchtest, dass du uns darin zeigst, wo es finster ist, dass du es aufdeckst durch dein Licht und dass du uns durch deine Gnade neu bewegst, zu Jesus zu finden und ihm nachzufolgen. Herr, dass wir durch dein Wort herausgefordert, aber auch ermutigt werden und dass du in uns die Veränderung schaffst, die zu deiner Ehre ist und all das durch deine Gnade. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen. Dürft euch gerne hinsetzen. Wenn man etwas besser verstehen will, dann hilft es uns oft, wenn wir uns der Sache negativ annähern. Was meine ich damit genau? Naja, eine Sache kann sich uns besser erschließen, wenn wir wissen, was sie nicht ist. Also nicht nur, wenn wir wissen, was eine Sache ist, sondern auch, was die Sache nicht ist. Und wir verwenden in unserer Alltagssprache ständig solche Ausdrücke. Zum Beispiel, ganz simple Beispiele, das Wetter heute ist nicht schlecht. Ob das auf heute zutrifft, ist eine andere Frage, aber das Wetter heute ist nicht schlecht. Oder die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wir sagen nicht, die Möglichkeiten sind sehr offen oder so, sondern wir sagen, sie sind unbegrenzt. Wir gebrauchen diese Redeweise auch für zum Beispiel bewusste Untertreibungen. Er oder sie ist nicht dumm. Damit meinen wir mehr als nur, er oder sie ist nicht dumm. Okay, aber eine negative Ausdrucksweise hilft uns, den Sinn einer Sache intuitiv besser zu verstehen. Nicht nur positiv, sondern auch negativ. Und so ist es auch in Gottes Wort. Auch Gottes Wort passt sich dieser relativ menschlichen Konvention an. Zuerst zum Beispiel, wenn wir auf Gottes eigenen Charakter schauen. Viele der Charakterzüge, die uns die Bibel über Gott zeigt, sind eigentlich negativ formuliert. Zum Beispiel, wenn wir von Gott reden als dem unendlichen Gott. Wir sagen nicht einfach nur, Gott ist weit, weiter als alles, was wir uns vorstellen können. Das würde stimmen, aber wir sagen, er ist unendlich und wir wissen, was damit gemeint ist. Und so hat sich Gott offenbart. Oder als der Unerforschliche. Oder als der Unveränderliche. Und so ist es entsprechend auch in Gottes Geboten. Viele seiner Gebote sind negativ formuliert. Du sollst nicht, die meisten der 10 Gebote sagen, du sollst nicht. Haben wir heute im 9. Gebot gehört. Und besonders, wenn wir auf Gottes Forderungen, auf seine Befehle, auf seine Gebote, sein Gesetz schauen, sehen wir, dass all diese negativen Forderungen letztlich eigentlich ein positives Ziel haben. Und was ist das positive Ziel, das hinter allen Gesetzen Gottes steht? Es ist die Liebe. Sowohl Paulus als auch Jesus sagen es, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Und Jesus hat ja den Teil der Feldpredigt, in dem wir uns befinden, also in Lukas Kapitel 6, das haben wir letzte Woche gesehen, hat er begonnen mit diesem Befehl, liebet eure Feinde. Darüber haben wir letzte Woche geredet, es war Vers 27. Und wir wollen auch den heutigen Abschnitt, und ihr hattet sehen, wenn ihr nochmal ein bisschen zurückschaut auf die vorherigen Verse und dann auf die heutigen, werdet ihr sehen, das ist alles in relativ flüssigem Übergang begriffen. Wir wollen deswegen diesen Text, der heute daran ansetzt, wieder unter diesem Liebesgebot auffassen. Was sagen uns Jesu Befehle hier darüber aus, wie wir lieben sollen? Und wir sehen vor allem, was Liebe nicht ist. Und das wollen wir unter drei Prinzipien uns anschauen. Liebe ist nicht verurteilend. Das ist der erste Punkt. Und das ist Vers 37. Da sagt Jesus, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Richtet nicht. Und das klingt doch eigentlich sehr klar, oder? Aber es ist ganz wichtig, dass bevor wir verstehen, was Jesus hier sagt, dass wir ein Missverständnis aus dem Weg räumen müssen, das bei diesem Befehl, glaube ich, immer schnell im Raum steht. Ein Missverständnis. Wir müssen vermeiden, dass wir diesen Text in einem relativistischen Sinne verstehen. Was meine ich mit relativistisch? Als würde Jesus hier die Meinung vertreten, dass das Richten per se schlecht ist. Denn wenn wir den größeren Kontext der Bibel uns anschauen und viele andere Bibelstellen, werden wir gleich sehen, dass wenn wir mit der Annahme an diesen Text herantreten, es keinen Sinn ergeben wird. Die Bibel sagt nicht, dass Richten per se etwas Schlechtes ist. Es ist klar, dass es ein schlechtes Richten gibt, sonst würde Jesus hier nicht so unmissverständlich klar sagen, ihr sollt nicht richten. Also, es gibt ein schlechtes Richten. Aber die Frage ist, was für eine Art von Richten ist es, von der Jesus hier spricht? An anderen Stellen des Neuen Testaments wird ganz klar deutlich, dass es sogar die Pflicht ist von Christen zu richten. Okay? Es ist die Pflicht von Christen zu richten. Ein gutes Beispiel, vielleicht das beste Beispiel dafür, ist 1. Korinther 5. Vielleicht, wenn ihr möchtet, könnt ihr da hingehen. Ich werde es uns nicht vorlesen in euren Bibeln, aber 1. Korinther 5 ist eines dieser Szenarien, in dessen Kontext Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Und er warnt in diesem Kapitel vor öffentlicher sexueller Sünde in der Gemeinde. Sehr skandalöse Sünde, wenn ihr euch das ganze Kapitel mal anschaut. Und wo Paulus an diese Gemeinde appelliert, macht er einen Unterschied zwischen Menschen in der Gemeinde, also Christen, die zur Gemeinde gehören, und Menschen außerhalb der Gemeinde, also der Welt, die draußen steht, und dem, was in der Gemeinde passiert. Er sagt, Gott wird die Menschen richten, die außerhalb der Gemeinde stehen. Das soll Gottes Sorge sein. Das ist nicht das, womit wir uns befassen müssen. Das ist das Gericht, was bei Gott steht. Aber wenn es zu öffentlicher Sünde in der Gemeinde kommt, sollen die Gläubigen in diesem Kontext, wo es eine öffentliche Sünde gab, mit der man umgehen musste, sollen die Gläubigen sogar ein Urteil fällen. Und Paulus' Punkt ist eigentlich, dass er die Gemeinde tadelt, dass sie es nicht tun. Dass sie nicht bereit sind zu richten, wo es wirklich Sünde gibt. Und das widerspricht einem geläufigen Motto, das wir alle irgendwo eingeatmet haben, weil es überall in den Lüften um uns herum schwebt. Dieses Motto, das wir in verschiedenen Kostümen immer wieder sehen, dass alles akzeptiert werden soll, oder dass es vielleicht sogar eine besondere Art der Nächstenliebe ist, dass ich alles an meinem Nächsten akzeptiere, es sei denn, wenn der andere jemand anderem schadet. Das ist das Einzige, was wir nicht akzeptieren sollen. Aber solange du niemand anderem schadest, ist alles okay. Und diese Regel ist absolut unbiblisch. Die Bibel passt nicht in dieses Schema hinein, denn wenn wir Paulus sehen, wie er hier darüber schreibt, wie die Gemeinde mit Sünde umgehen soll, sehen wir, es gibt eine richtige Art zu richten. Okay. So viel dazu, so viel zum Missverständnis. Aber darum geht es Jesus hier nicht. In Lukas 6 geht es um etwas anderes. Jesu Anweisung lautet ganz klar, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und dann sagt er als zweites, verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Also es geht hier um ein verurteilendes Richten. Und ich glaube, noch viel mehr als nur ein verbales Richten, geht es letztlich um eine Haltung, um eine Einstellung, um ein, ja, könnte man fast sagen, Lebensstil prägendes mich verhalten gegenüber anderen. Wo ich andere, hier kommt es, nicht um der Wahrheit willen richte, wo es mir nicht um die Wahrheit der Sache geht, wo es mir nicht um die Gerechtigkeit geht, sondern um meinen eigenen Nutzen. Und so ist es oft mit dem Richten. Ich richte andere, um mir selber daraus einen Vorteil zu verschaffen, um selber gut dazustehen. Mir geht es nicht um die Wahrheit, mir geht es nicht um Gottes Ehre, mir geht es vor allem nicht um das Wohl meines Nächsten, denn das ist es ja, was Liebe auszeichnet, sondern es geht darum, dass ich gut dastehe, dass ich vielleicht meinen eigenen Standard habe, an dem ich andere messe. Wir können es als Menschen, die in Gottes Ebenbild geschaffen sind, gar nicht lassen, zu bewerten, zu beurteilen und auch zu richten. Das tun wir, weil letztlich Gott ein Richter ist und Gott macht ständig Werturteile. Und wir als seine Ebenbildnisträger machen das auch. Dem können wir gar nicht aus dem Weg gehen. Das ist an sich nicht schlecht. Aber das Problem ist, dass wir Sünder sind. Das ist das Problem. Und deswegen treffe ich ständig Urteile über andere, die nicht der Ehre Gottes oder dem Wohl meines Nächsten dienen, sondern letztlich mir selbst. Und das führt uns zurück zu dem grundlegenden Mandat. Liebe deinen Nächsten. Und dieses Liebesgebot geht nicht einher mit einem richterlichen Geist, ja, also einem Geist, der in mir wohnt, der Freude hat am Kritisieren. Geht es dir jemals so, dass du Freude daran hast, was Schlechtes am anderen zu finden, dass du vielleicht sogar danach suchst? Das hat nichts mit der Liebe zu tun, die Jesus fordert. Ich glaube, dieser Befehl ist für jede Generation und für jedes Zeitalter unglaublich relevant. Es ist so universell gültig, weil alle Zeiten, zu allen Zeiten ist es relevant. Wir als Menschheit finden es als ein tiefes menschliches Problem. Und wo manifestiert sich, wo sehen wir das heute besonders? Ich glaube, vielleicht eine der intuitiven Plattformen, passenderweise, an die wir sofort denken, ist die Online-Welt oder in den sozialen Medien. Aber auch generell in der Öffentlichkeit, überall dort, wo was öffentlich am Laufen ist, sehen wir, wie schnell unsere Neigung dazu geht, andere zu richten. Na, also ich habe vielleicht was gehört über eine andere Person hier und da, und ich schließe sofort ein Urteil. Ich meine sofort über den anderen Bescheid zu wissen. Und das haben wir auch in der Schriftlesung aus Jakobus 2 gehört. Damals war das Problem, was die Gemeinde geplagt hat, es gab einen richterlichen Geist gegen diejenigen, die arm waren. Es gab eine parteiische Behandlung derer, die reich waren, derer, die weltlich guten, vorteilhaften Status haben. Und das ging auf Kosten der Armen. Und heute meine ich, dass es besonders heiß hergeht, wenn jemand anderes mit einer Meinung oder einer Gruppe auch nur irgendwie in Verbindung steht und ich mir daraus gleich ein Urteil über vielleicht sogar das Herz des anderen oder die Einstellung des anderen oder das Weltbild des anderen oder die Lebenssituation des anderen verschaffe. Ich habe vielleicht gleich mit einer Person abgeschlossen, sobald ich irgendwo ein, wie man heute so schön sagt, Triggerwort höre. Du wählst zum Beispiel diese und jene Partei. Das sagt mir gleich alles, was ich wissen muss. Oder jemand hat diesen und jenen Hintergrund. Daraus schließe ich dieses und jenes über dich. Und wir begegnen überall in der Öffentlichkeit, aber müssen besonders darauf aufpassen, wenn es um unsere christliche Gemeinschaft geht, wenn es um unser gemeinschaftliches Zusammensein als Christen, als die, die durch Jesus erlöst sind, geht. Das nächste Mal, wenn du versucht bist, in deinem Herzen eine Verurteilung deines Bruders oder deiner Schwester im Glauben auszusprechen, auch nur vor dir selbst, in deinem Herzen, dann erinnere dich daran, es geht um jemanden, für den Jesus gestorben ist. Jemand, für den Jesus das ganze Urteil schon ertragen hat. Jemand, der freigesprochen ist, der begnadigt ist von Gott. den Gott so geliebt hat, dass er sich in seinem Sohn für ihn hingegeben hat. Und das sollte dich davor hindern, schnell ein vernichtendes Urteil, besonders über deinen Bruder und deine Schwester im Glauben, zu fällen. Manchmal ist es vielleicht so, dass wir uns als Christen an kleinen Details aufhalten. Dinge, die nicht mal sekundär sind, sondern sehr untergeordnet und die vielleicht besonders ins Auge fallen. Bestimmte Äußerlichkeiten, anhand derer wir vielleicht gleich die geistliche Reife oder den geistlichen Zustand des anderen verurteilen. Es gibt einen sehr passenden Vers dazu aus Römer 14, Vers 13, der mir gerade vorher erst ins Auge gesprungen ist, wo Paulus sagt, und ich glaube, das ist so eine passende Regel, er sagt, lasst uns nicht mehr einander richten, und er spricht besonders hier über den Gemeindekontext, lasst uns nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, also hier gibt er die positive Alternative zum Richten, dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Fallstrick zu bieten. Was sagt er damit? Richtet nicht, sondern seid darauf bedacht, dem anderen keinen Vorwand zu geben. Na, das heißt, ich schaue zuerst auf mich. Wie kann ich dem anderen vielleicht im Weg stehen, zu wachsen? Wie kann ich dem anderen vielleicht heute im Weg stehen, Jesus näher zu kommen, Jesus ähnlicher zu sehen? Darauf sollte mir das Augenmerk, darauf sollte mein Augenmerk gerichtet sein, nicht auf das Richten. Ja, und Jesus warnt nicht mit leeren Floskeln, wie wir in unserem Text sehen, sondern er bringt es unter Gottes Urteil. Schaut dazu nochmal auf Vers 37. Wenn wir darauf verzichten zu richten, sagt er, oder zu verurteilen, dann werden auch wir nicht gerichtet werden. Und was ist hier das implizierte Subjekt? Wer wird richten? Es ist Gott. Wir werden nicht gerichtet werden. Wir werden alle einmal vor Gott, dem Richter, erscheinen. Es ist eine Wahrheit, die uns jeden Tag neu überwältigen muss, zu wissen, ich werde mit meinem Leben mal vor Gott stehen. Und können wir dann am Ende sagen, ich habe meinen Nächsten in Wahrheit und Gerechtigkeit bewertet, beurteilt, gerichtet? Deine beurteilende Haltung gegen deinen Nächsten ist nicht nebensächlich. Diese Haltung zeigt, wie bereit wir wirklich sind zu lieben, wie ernst wir es mit der Liebe nehmen. Und diese Liebe hat einen weiteren Aspekt. Und das sehen wir noch im selben Vers 37 und dann in Vers 38. Liebe ist nicht knauserig. Liebe ist nicht knauserig, also nicht sparsam. Statt zu richten und zu verurteilen, sagt Jesus, lasst los. Und hier wird es positiv. Wir haben gesehen, es waren zwei negative Befehle. Und hier positiv sagt er, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Dasselbe Verb, das hier für loslassen steht, steht auch in anderen Kontexten in einer engen Beziehung mit dem Wort für vergeben, loslassen, vergeben. Und wir sind hier sozusagen in einem richterlichen Kontext, in einem Gerichtshof vielleicht, in dieser Szene, wo es entweder heißt, verurteile ich oder lasse ich frei. Wir sehen, das ist eine sehr aufgeladene Bildsprache hier. Verurteile ich oder lasse ich meinen Nächsten frei? Verurteilen bedeutet einzusperren, festzuhalten, auf Strafe zu bestehen. Was bedeutet loszulassen? Es bedeutet Barmherzigkeit, Gnade. Es ist der Unterschied zwischen einem engen Herzen und einem weiten Herzen. Statt auf deinem Rechtsspruch zu bestehen, sagt Jesus, befreie deinen Nächsten von deinem Urteil. Befreie ihn, mach ihn frei. Das klingt großzügig, oder? Absolut. Um diese Großzügigkeit, glaube ich, geht es hier im Kern. Darum drehen sich diese Aussagen. Deswegen ergibt es Sinn, dass Jesus dann als Nächstes sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Also wir kommen von dieser Szene, wo losgelassen wird, wo Gnade geschenkt wird, zum Nächsten, was sozusagen eine Steigerung ist. Gebt, seid freigebig, gebt und es wird euch gegeben werden. Und dann fügt Jesus ein Bild an und ich muss sagen, als ich mich mit dem Text zuallererst befasst habe, war ich selbst so ein bisschen, okay, was genau wird mit diesem Bild ausgesagt? Lest es nochmal. Er sagt, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Und es war wunderbar, mich mit diesem Bild besser und noch mehr zu befassen, denn dieses Bild lädt uns ein auf eine sehr typische Szene der damaligen Welt, nämlich einen Marktplatz. Ja, also in der mediterranen Welt. Wir stellen uns vor, ein Marktplatz, sehr üblich. Und dort finden wir einen Händler. Und der Händler verkauft zum Beispiel Getreide und er empfängt den Preis für seine Ware. Und entsprechend gibt er seinem Kunden etwas vom Getreide. Und jetzt finden wir hier einen Händler, der nicht sparsam ist mit dem, was er seinem Kunden gibt für die Bezahlung, sondern der, statt zurückhaltend zu geben, sein Maß drückt, damit noch mehr Platz darin entsteht. Er rüttelt es, um noch mehr reinfüllen zu können. Also er schafft sich Platz, um so viel zu geben wie möglich. Und am Ende lässt er es dann auch noch überlaufen. Also das ist das Maß, was er seinem Kunden sozusagen gibt. Er gibt nicht auf knauserige Weise, er spart nicht, er gibt reichlich. Erst letztens waren wir als Familie in einem großen schwedischen Möbelgeschäft. Es ist ungefähr so, wie wenn man sagt, wie ich es mal gehört habe, ja, er arbeitet für einen großen bayerischen Automobilkonzern. Okay, also schwedisches Möbelgeschäft, wo man familienfreundlich essen kann. Und vielleicht ging es dir auch schon mal so, dass du wo gegessen hast und der Preis und die Qualität waren absolut akzeptabel und es hat gestimmt. Aber die ganze Sache hatte dann am Ende so einen kleinen Haken. Irgendwie war es etwas spärlich. Es hätte ein bisschen mehr sein können und manchmal erwischt man dann sogar das Restaurantpersonal, wie es mir schon gegangen ist, wie an der Essenstheke 3 Pommes wieder zurückgelegt werden, weil es war etwas zu viel. Okay, also es wird fein säuberlich vom Teller etwas zurückgenommen, um nur ja nicht zu viel dem Kunden zu geben. Okay, das ist das perfekte Gegenbeispiel dieses Bildes, was Jesus hier verwendet. Jesus spricht hier von einem reichen und überfließenden Maß, bis an den Rand gefüllt. Großzügigkeit. Und der Punkt für unser Leben als Nachfolger Jesu ist der folgende. Wer großzügig gibt, dem wird im Gegenzug von Gott großzügig gegeben werden. Es ist so, dass in Gottes Welt, in Gottes Reich, andere Regeln gelten als in der Finanzwelt. In Gottes Reich investieren wir, indem wir ausgeben. In Gottes Reich investieren wir, indem wir ausgeben. Und manch einer mag jetzt denken, ich wünschte mir, das wäre in unserer Finanzwelt auch so. Dann könnte ich mir einiges ansparen und gute Rendite empfangen. Aber es kommt noch besser. Anders als bei all den weltlichen Risikofaktoren, die es ja beim Investieren schließlich gibt, bleibt Gottes Währung und Lohn stabil. Und sein Maß bleibt immer reich. Gibt es ein Risiko, wenn wir Gott geben, dass er am Ende doch sparsam wird? Nein, Gottes Maß ist immer reichlich. In unserer Welt verliert alles letztlich an Wert und ist immer bestimmten Unsicherheiten unterworfen. Aber Gottes Lohn ist gleichbleibend. Vielleicht ruft Gott auch dich ganz konkret dazu auf, mehr zu geben, um im Gegenzug mehr von ihm und seiner Großzügigkeit zu empfangen. Es ist, glaube ich, eine ganz simple Art christliche Ethik, was heißt Ethik, unsere Lebensweise, zum Ausdruck zu bringen. Ich bin über die Maßen beschenkt durch Gottes freie Gnade in Christus und ich will andere beschenken. Das ist eine ganz, ganz simple Regel, wie wir als Christen unser Leben anordnen. Ich bin reich beschenkt und ich will anderen reich geben. Wie sieht es also in deinem Leben aus? Gibst du anderen deine Zeit? Zeit ist eigentlich das Kostbarste, was wir in unseren Beziehungen investieren können. Wir wissen, unsere Zeit können wir niemals verlängern. Unsere Zeit ist endlich. Es ist das Kostbarste eigentlich, was wir geben können, unsere Lebenszeit. Gibst du anderen deine Aufmerksamkeit? Es gibt so viele Dinge, vor allem heute. Aufmerksamkeit ist ein sehr hohes und wichtiges Gut geworden, war es schon immer und besonders heute. So vieles ringt um unsere Aufmerksamkeit, aber unsere Aufmerksamkeit sollte immer zuerst unseren Mitmenschen gelten. Gibst du anderen von deinen natürlichen und geistlichen Gaben, die Gott dir anvertraut hat? Die Logik der Gaben im Neuen Testament ist immer, dass sie uns dazu rufen, sie gut zu verwalten. Und wie verwalte ich meine Gaben gut? Indem ich sie zu dem Dienst an anderen gebrauche. Sie sind nie für uns gegeben. Alles, was ich habe an Gaben, was Gott mir gegeben hat, an Talenten, aber auch an bestimmten Dienstgaben, die der Heilige Geist in mein Leben gelegt hat, sie sollen für andere sein. Gibst du Gott und deinem Nächsten von deinem Geld? Hier wird es besonders konkret. Aber wie wir wissen, wenn wir die Evangelien lesen, wir werden das im Lukas-Evangelium immer wieder sehen, Jesus redet sehr, sehr gerne über Geld. Anders als viele Deutsche, wie wir es nicht so gerne tun. Aber er redet sehr viel übers Geld. Warum? Weil es Gottes Geld ist. Es ist Gottes Geld. Es ist ein Geschenk, das uns anvertraut ist. Vielleicht brauchst auch du ganz konkret ein Herz, das freier ist. Ein Herz, das freier ist, loszulassen. Ein weiteres Herz, um mehr zu geben für die Gemeinde, für die Mission, für die Not anderer. Wir wissen, Paulus zitiert Jesus einmal, wo er sagt, in der Apostelgeschichte, geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Es ist besser für mich, loszuhalten, als festzuhalten. Und hier kommen wir, glaube ich, an das Herz dessen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ich verliere mein Leben, um es in Christus wiederzugewinnen. Und was ich jetzt loslasse, das werde ich in Christus auf viel bessere Weise wiedergewinnen. Schon jetzt in diesem Leben, aber vielleicht nicht unbedingt so sehr in diesem Leben, aber besonders im Leben der kommenden Welt. Also Liebe ist nicht knausrig, Liebe gibt. Und jetzt kommen wir in Jesu Rede, wenn wir zurück zu unserem Text blicken, wieder zurück zu unserem ersten Punkt, aber in mehr Detail. Also wir sehen hier, diese Rede ist nicht auf eine ganz klar logische Weise arrangiert. Sie springt hier an dieser Stelle, aber wieder zurück zu diesem ersten Punkt. Und ich glaube, hier ist eine tiefere Logik. Wir sahen, dass ein verurteilendes Herz ein verengtes Herz ist. Ein Herz, das gerne andere verurteilt, ist ein enges Herz. Aber dass Liebe weitherzig ist. Liebe gibt, anstatt zu nehmen. Und jetzt springen wir nochmal zurück zum tieferen Problem dieses verurteilenden Herzens. Hier sehen wir auch nochmal den Zusammenhang. Denn wenn ich meinen Nächsten verurteilend richte, dann spare ich an Gnade. Okay, wenn ich meinen Nächsten verurteilend richte, bin ich nicht bereit, Gnade zu geben. Ich bin nicht bereit, barmherzig zu sein. Dann fordere ich. Ein urteilendes Herz fordert. Es fordert Gerechtigkeit, sei es nach meinem Standard, aber es fordert. Es ist engherzig. Aber dahinter, sagt Jesus, verbirgt sich sehr viel, sehr, sehr leicht ein größeres Problem. Das ist unser dritter Punkt. Liebe ist nicht selbst verblendet. Vers 39 macht Jesus von einem damals bekannten Sprichwort Gebrauch, das wir sehr leicht intuitiv verstehen. Wenn ein Blinder einen Blinden leitet, werden beide in die Grube fallen. Und dann schließt er an in Vers 40, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Wer ist der Lehrer und wer ist der Jünger? Ja, es sind die Jünger, zu denen Jesus redet. Und der Lehrer ist natürlich Jesus. Er ist der, der den Standard setzt und die Jünger folgen ihm. Und es ist klar, dass ein Jünger nicht über dem Lehrer stehen kann. Er ist der Lehrer und wir sind die, die lernen. Und unser Fortschritt hängt also davon ab, wie wir uns an unseren Lehrer halten. Und im zweiten Teil von Vers 40 sehen wir die Konsequenz. Jeder, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Also das Ziel ist, eines Schülers, eines Jüngers, ich will sein wie mein Lehrer. Aber das zeigt uns, wie verheerend es ist, wenn der Lehrer blind ist. Wenn der Lehrer selbst den Weg nicht sieht, wie kann er dann die Verantwortung tragen für die, die ihm nachfolgen? Und ich glaube, wir finden hier unter anderem eine wichtige Lektion für Leiter in der Gemeinde heute. In Hebräer 13,7 heißt es, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihrem Glauben nach. Gemeindeleiter dürfen nicht blind sein. Jetzt predige ich mal kurz einen Moment an mich selbst. Gemeindeleiter dürfen nicht blind sein und nichts wissen von dem Weg, auf dem sie andere leiten wollen. Also ein blinder Gemeindeleiter ist verheerend, denn wenn sie nicht unter Jesu Leitung selber stehen, wenn sie nicht selber unter dem großen Lehrer stehen, wie sollen sie dann andere leiten können? Sie werden selber in die Grube fallen, aber nicht nur das, sondern noch schlimmer, sie werden andere auch in die Grube mitreißen. Aber es gibt hier auch eine Anwendung für uns alle, nicht nur für die, die besondere Leitungsposition haben, sondern auch für uns alle. Schaut nochmal auf Vers 41, 42. In diesem bekannten Bild, wir kennen es alle, spricht Jesus von einem Menschen, der die kleinen Fehler, also die Splitter anderer zurechtbringen will, ohne die riesengroßen Fehler bei sich selbst, also die Balken, wahrzunehmen. Jesus sagt, mein eigenes Problem muss zuerst bewältigt werden, bevor ich das Problem meines Nächsten angehen kann. Und damit sind wir wieder beim Thema Richten. Aber jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Jetzt geht es darum, dass ein richtender Geist letztlich das Problem zeigt, dass ich selbst verblendet bin gegenüber meinem eigenen Problem. Moralische Selbstverblendung ist eine enorme Gefahr. Wir sehen das immer wieder in Jesu Leben, wie er das zurechtweist. Wenn ich andere zurechtweisen und verurteilen will und selbst nicht mal sehe, dass vielleicht meine eigene Sünde schlimmer ist. Ne, das ist ja das Bild mit dem Splitter und dem Balken, das irgendwie bizarr, wenn man sich's mal so grafisch vor Augen führt, ist. Aber das ist genau das, was zum Ausdruck gebracht wird. Und Jesus hat dafür einen seiner schärfsten Begriffe, eine seiner ernstesten Bezeichnungen parat. Heuchler. Heuchler. Jesus spricht immer wieder zu den Heuchlern während seiner Lebenszeit, während er lehrt und vor allem im Kontext mit den Gesetzeslehrern und den Pharisäern. Einmal sagt er in Lukas 11, wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten. Also ihr setzt hohe Standards für andere, ihr fordert viel, aber ihr selbst rührt die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Also Heuchelei heißt, ich gebe mich als fromm aus, aber bin eigentlich selber in mir selbst weit von Gott entfernt. Ich lege eine Fassade auf, eine Maske, und mein innerstes Wesen entspricht gar nicht mit dem, was ich von anderen fordere. Aber hier spricht Jesus nicht zu den Pharisäern, er spricht zu den Jüngern. Er spricht, ich hoffe, wir sind nicht unter den Pharisäern, er spricht zu uns, er spricht in unser Leben, in unsere Gemeindekontextsituation hinein. Es ist auch ein Problem für uns, auch eine konkrete Gefahr für uns. Deswegen die Frage, beginnst du mit deiner eigenen Sünde? Beginnst du mit deiner eigenen Sünde? Siehst du deine Sünde zuerst einmal als das grundlegende Problem an? Und gehst du mit dieser Haltung auch in deine Beziehungen hinein? Paulus schreibt in Römer 12, 9, und es ist so klipp und klar, wie er es sagt, aber es ist so erfrischend, es zu hören und herausfordernd. Er sagt, die Liebe sei ungeheuchelt. Die Liebe sei echt, lauter und rein. Und damit frei von Selbstverblendung. Und hier ist, glaube ich, die Lehre für uns, wo wir es zurückbringen zur Liebe. Was hat es mit Liebe zu tun? Wir können unseren Nächsten am allerbesten dann lieben, wenn wir frei sind von Illusionen, die wir uns über unsere eigene Sünde machen. Wir können unseren Nächsten am allerbesten lieben, wenn wir frei sind von Selbstverblendung. Wenn wir uns unserer eigenen Sünde bewusst sind, dann werden wir frei, unserem Nächsten zu dienen. Dann werden unsere Augen sozusagen reingewaschen. Dann sehen wir die Dinge klar. Erst dann können wir anderen richtig dienen. Lasst mich das für einen Moment besonders zu denen unter euch sagen, die Ehemänner sind oder Väter oder es einmal sein werden. Ich frage an euch, leitest du deine Familie ohne Illusion über deine eigene Sünde? Als Ehemann, als Vater, als Leiter in deiner Familie, ist dir bewusst, wie du vor Gott stehst und lebst du so in echter Demut vor anderen? Ich glaube, wie ich es wahrnehme, besonders in der Kindeserziehung, lauert ständig diese Gefahr, zum Heuchler zu werden. Wenn ich alle möglichen Standards setze für andere und ich bin selbst innerlich unwillig, mich diesem Standard anzunähern, einen Finger zu bewegen, wie es Jesus dramatisch ausdrückt. Und dann werde ich zum Heuchler. Mögen wir alle nicht Blinde sein, die andere Blinde leiten wollen. Aber ich glaube, es gilt nicht nur für Väter und Leiter in der Familie, es gilt für uns alle. Denn Gott hat jedem von uns einen Einflussbereich gegeben. Jeder von uns, der hier sitzt, seien wir jung, seien wir alt, Mann oder Frau, haben wir Familie oder nicht. Wir haben alle einen Einflussbereich in unserem Leben. Menschen, die wir beeinflussen. Und wir beeinflussen sie entweder in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung. Wir sind alle ein Vorbild. Und ich möchte hier nochmal kurz was einfügen, denn das alles kann sehr, sehr beschwerlich sich anfühlen. Und ich will hier nochmal einen qualifizierenden Kommentar einschieben. Wir müssen nicht perfekt sein, um andere gut anzuleiten. Okay? Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen bußbereit sein. Das ist der Punkt. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen bereit sein, unsere Sünde zuerst zu sehen. zuerst in Gottes Licht uns selbst zu sehen. Und wir sollten dann nicht überlesen, dass Jesus am Ende von Vers 42 sagt, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Also Jesus hebt das Richten nicht auf. Er sagt nicht, richtet niemals, sondern immer nur, beschäftigt euch immer nur mit euren eigenen Fehlern. Das sollen wir zuerst machen, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht anderen helfen können mit ihren Sünden, mit ihren Fehlern. Aber wir müssen zuerst geistliche Klarsicht haben. Wir müssen zuerst klar sehen. Wenn dein Balken beseitigt ist, dann kannst du deinem Nächsten helfen. Ich glaube, es geht hier um geistliche Wahrnehmung. Wie sieht es mit meiner geistlichen Wahrnehmung aus? Wenn ich geistlich klar sehe, wenn ich mich selbst im richtigen Licht verstehe, dann bin ich frei von einem verurteilenden Herzen. Was kann ich dann zeigen? Barmherzigkeit, Gnade. Also Liebe ist nicht verurteilend, sondern barmherzig. Liebe ist nicht knausrig, sondern großzügig. Liebe ist nicht selbstverblendet, sondern zutiefst demütig. Darum geht's. So sollen also Jesu Jünger aussehen. Und die grundlegende Erfahrung, auf der all das basiert, die grundlegende Erfahrung, auf der unsere ganze Nachfolge beruht, alles, was wir an Jesus nachahmen wollen, all das Ziel, was wir für unser Leben haben, wie wir aussehen sollen als Jesu Jünger, all das beruht auf der grundlegenden Erfahrung, die wir alle machen müssen. Und das ist die Begegnung mit dem Kreuz. Denn das führt uns letztlich alles wieder darauf zurück hin, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. An diesem Kreuz, an dem Jesus litt und starb. Denn an diesem Kreuz traf Jesus nicht nur irgendeine Verurteilung, sondern Gottes gerechtes Gericht traf ihn. Die Verurteilung, die mich hätte treffen müssen, die ich auf rechte Weise verdient hätte. Was immer du dir selbst über deine Sünde und über dein Leben vormachst, wie gerecht du bist, der wahre Richter, der auf dem Thron sitzt, der weiß besser Bescheid über dich. Er weiß besser Bescheid über mich. Er kennt unsere Sünde in- und auswendig. Und jede dieser Sünden ist letztlich nicht einfach nur falsch, weil sie uns überheblich macht gegenüber anderen. Alle unsere Sünden richten sich zuallererst gegen unseren Schöpfer. Es ist der Richter, den wir selbst persönlich beleidigt haben. In dem Boot sitzen wir alle. Und wir verdienen dafür das gerechte Urteil. Aber das Großartige ist, und das ist die gute Botschaft des Evangeliums, dass dieses gerechte Urteil, das wir verdient haben, schon vollstreckt wurde. Gottes Gericht hat schon stattgefunden in der Mitte der Zeit an Jesus. Er hat die gerechte Strafe schon getragen. Und er hat es getan als mein Stellvertreter. Er hat es an meiner Stelle getan. Und das bedeutet, ich kann freigekauft werden. Ich bin begnadigt, weil er verurteilt wurde. Und darin finden wir Gottes Großzügigkeit. Aus dieser Fülle von Gnade soll unser ganzes Leben in der Nachfolge der Jesu stattfinden. Das ist es, was unsere Herzen prägen muss. Und das macht uns frei, unser richterliches eingestellt sein, gegen unseren Nächsten loszulassen. Loszulassen und zu geben, anstatt zu richten und zu verurteilen. Wenn wir dieses Geschenk im Glauben empfangen, dann werden wir wirklich frei. Gott sei dafür die Ehre. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass diese Wahrheit der Stellvertretung unseres Herrn und Heilands Jesus Christus im Zentrum steht und dass wir aus dieser Begegnung heraus auch diese großen Standards, diese hohen Standards, die du für unser Leben stellst, dass wir denen so begegnen dürfen. Wir danken dir für deine Gnade und wir beten, wo wir Barmherzigkeit empfangen haben, dass es unser Leben konkret beeinflusst, Herr. Dass du unseren Blick für unseren Nächsten frei machst durch Liebe und Barmherzigkeit statt durch Richten und Verurteilung. Wirke du das in unseren allen Herzen. Dir sei die Ehre dafür. In Jesu Namen. Amen.